Hallo und herzlich willkommen auch von mir heute zu unserer Halloween-Spezialwoche. Heute bin ich mal ganz alleine hier und versuche euch zu gruseln. Ich finde es auf jeden Fall schon sehr gruselig und ungewohnt, hier ganz alleine zu sitzen. Ja, und hoffe mal, dass ich euch jetzt mit in gruselige Stimmung versetzen kann. Wie immer könnt ihr gerne auf unserer Instagram-Seite gruselfaktor.podcast über den Gruselfaktor der folgenden Geschichte abstimmen. Der geht wie immer von 1 bis 10, 1 überhaupt nicht gruselig und 10 super gruselig. Und zusätzlich könnt ihr dieses Mal abstimmen, ob die Geschichte denn wohl die Wahrheit ist oder doch nur frei erfunden. Auf jeden Fall ist die Geschichte, die ich jetzt erzähle, das geistige Eigentum von dem Reddit-User Ungsmal, der uns freundlicherweise die Erlaubnis gegeben hat, sie heute hier zu präsentieren. Und damit starte ich mal direkt. Meine Großtante war im Jahr zuvor gestorben. Was mit ihrem Haus passieren würde, blieb bis zur Regelung der Erbschaftsangelegenheiten durch die Testamentseröffnung ungewiss. Mein Vater fungierte so lange als Verwalter des Besitzes, was so viel bedeutete wie, dass ich mich um das Haus kümmerte, während mein alter Herr mit dem Geld meiner Großtante in die Kneipe ging. Es machte mir nichts aus. Immerhin konnte ich dort in dem Haus für mich alleine sein und auch mal mit Freunden abhängen und kleine Partys feiern, ohne irgendwen zu stören. Mein Freund Chris liebte den Ort auch. Ich glaube, für ihn war es auch eine Art Flucht aus dem Alltag, weg von seinem eigenen Haus, wo all die Sachen seiner verstorbenen Mutter herumlagen, genau an den Stellen, wo sie sie zurückgelassen hatte, bevor sie einen unter Schlafentzug leidender LKW-Fahrer aus dem Leben riss. Unser Plan war es, eine Halloween-Party zu veranstalten. Nur für unsere kleine Gruppe. Chris kam schnell auf die Idee, man könne dann ja eine Seance abhalten, passend zu Halloween eben. Und er verbrachte nun einen Großteil seiner Zeit in der Bibliothek oder in einigen der örtlichen Antiquariate mit Recherchen. Ich sagte ihm, dass er sich nicht so viel Arbeit machen solle, dass sowas doch eh nur ein dummer Partytrick sei. Aber er bestand darauf, es wenn, dann richtig zu machen. Ich schätze, Chris war wegen dem Tod seiner Mutter ziemlich durcheinander und nahm jede Form der Ablenkung, die er kriegen konnte. Ich hätte darüber nachdenken sollen, darüber, warum er so darauf bedacht war, mit den Toten Kontakt aufzunehmen. An besagtem Abend sammelte ich zunächst Chris ein. Er war vorher im Supermarkt gewesen und hatte mehrere Tüten mit Halloween-Süßigkeiten, ein paar Chips und ein paar Flaschen Soda dabei. Er kletterte in mein Auto und wir fuhren weiter zum Haus. Dort angekommen, kippte er zunächst die Süßigkeiten in eine große Plastikschüssel und schlug mir auf die Hand, als ich versuchte, welche zu stibitzen. »Das ist für die Süßes- oder Saures-Truppe, du Idiot«, sagte er. Als der Nachmittag in den Abend überging, tauchten die ersten Süßes- oder Saures-Kinder auf und kicherten unter ihren Spider-Man- und Hulk-Masken. Ich teilte fleißig Süßigkeiten aus, während Chris Pizza bestellte und den Küchentisch eindeckte. Piet, Liz und Sophia kamen erst gegen 8 Uhr. Ich war aufgeregt, war Sophia doch tatsächlich gekommen. Ich hatte schon längere Zeit ein Auge auf sie geworfen. Große Hoffnung machte ich mir aber nicht. Ich bin super groß, war damals noch viel schlaksiger als heute und hatte komisch gelockte Haare. Ich fühlte mich zu der Zeit wie eine Vogelscheuche, die versucht, sich als Ronald McDonald zu verkleiden. Ich war jedenfalls sehr unzufrieden mit meinem Aussehen und dadurch natürlich auch sehr unsicher, gerade im Beisein von Sophia. Sophia war winzig, wunderschön. Tiefschwarze Haare und ihre Haut, so hell und glatt, als hätte sie noch nie Sonnenlicht gesehen. Wenn ich ehrlich bin, war sie mit der Hauptgrund, warum ich diese Party veranstaltete. Ich hatte keine Chance, aber die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt. Liz war Piets langjährige Freundin. Sie ist fast so groß wie ich, mit einem rasierten Kopf, mehreren Piercings und Tätowierungen. Ich würde mich als ziemlich klug bezeichnen, aber Liz war ein Genie. Sie bestand jede Prüfung ohne etwas dafür zu tun und besuchte bereits in der 9. Klasse Kurse auf College-Niveau. Wir waren seit mehreren Jahren befreundet und gingen damals auch mehrere Jahre in die gleiche Klasse der Highschool, bis sie mitten in der 12. Klasse von der Schule flog. Die Vizerektorin sagte ihr damals unmissverständlich, dass sie einem tätowierten Freak wie Liz nicht erlauben würde, die Schule als Jahrgangsbeste zu vertreten. auch wenn sie diesen Titel ohne Zweifel verdient hätte. Liz brach der Frau darauf an zwei Stellen den Kiefer und das war es dann mit Liz öffentlicher Bildung. Pete wirkte an diesem Abend wie am Boden zerstört, als er durch die Tür hereinkam. Ich war mit Pete befreundet, seit wir Kleinkinder waren. Seine Mutter hatte mit meiner im selben Krankenhaus gearbeitet, bevor meine Mutter uns und die Stadt verlassen hatte. Ich liebte Pete wie einen Bruder, aber er hatte einige schlechte Angewohnheiten, wobei sein Hang zur Selbstzerstörung ganz oben auf der Liste stand. Er nickte uns ein Hallo entgegen, taumelte dann direkt schnurstracks zum Schrank, in dem meine Großtante ihren Schnaps aufbewahrt hatte, und machte sich daran, eine Flasche Pfirsichschnaps zu leeren. Bereits um 9 Uhr hatte sich Pete auf die monströse alte rote Couch im Wohnzimmer zurückgezogen, ein kaltes Tuch über den Augen und einen Eimer an seiner Seite. »Warum hat er so übertrieben mit dem Alkohol?«, fragte ich Liz, als wir die Möbel aus dem Weg schoben. Chris und Sophia rollten derweil den großflächigen Teppich auf und legten den Hartholzboden darunter frei. »Er hat die Führerscheinprüfung nicht bestanden«, sagte Liz und rollte mit den Augen. »Schon wieder?«, sagte Chris und schob sich seine dicken braunen Haare dabei aus seinem Gesicht. »Das dürfte doch jetzt das 5. Mal gewesen sein, dass er sie nicht besteht. Ich hätte gedacht, nach 5 Versuchen geben sie ihn dir einfach aus Mitleid. Wenigstens hat er dem Ausbilder vor Aufregung keine Blaubeerpfannkuchen auf die Schuhe gekotzt wie beim letzten Mal«, sagte Sophia leicht grinsend. Die schwere alte Standuhr im Wohnzimmer läutete. 10 Mal. Chris stand auf. »Okay, Leute, lasst uns anfangen.« Liz versuchte, Pete zu uns zu holen, aber der schlief tief und fest. Chris kehrte mit einer großen Holzkiste ins Zimmer zurück. Er öffnete sie und nahm ein kleines Salzgefäß und mehrere Kerzen heraus. Er forderte uns auf, uns im Kreis hinzusetzen und schüttete das Salz in einem doppelten Ring um uns herum aus. Ein paar Meter entfernt vor dem Kamin goss er einen weiteren, kleineren Doppelring aus. Dann klebte er vorsichtig mehrere Papierstücke auf dem Boden fest, auf die er zuvor seltsame geometrische Symbole gezeichnet hatte. Ich nahm die Kerzen und positionierte sie an Punkten um die Kreise herum. Dann zündete ich sie mit Hilfe meines Feuerzeuges an. Chris sagte uns, dass wir alle in dem größeren Kreis sitzen sollen. Er dämpfte die Lichter und gesellte sich schließlich zu uns. Wir nahmen unsere Positionen ein. In unserer Mitte stand die hölzerne Box. Sie hatte etwas von einem alten Werkzeugkasten. Sophia saß neben mir. Der Kreis war so klein, dass sich unsere Knie berührten. Ich versuchte, mich auf etwas anderes als ihr Parfüm zu konzentrieren. Chris klappte den Deckel der Kiste auf und nahm eine Metallschale heraus, die er auf einem Metallständer drapierte. Er zog einige Holzstücke hervor, legte sie in die Schüssel und zündete sie an. Er zog einen stoffumhüllten Gegenstand aus der Box und stellte ihn vor sich. Der dunkle Stoff enthüllte ein in schwarzes Leder gebundenes Buch, und als Chris die vergilbten Seiten öffnete, schien das Papier gar nicht mehr alt und spröde zu sein, sondern die Seiten öffneten sich mit einer seltsamen Leichtigkeit. Chris blätterte durch die Seiten, und als er anhielt, lagen die gelblichen Seiten locker offen, ohne auch nur einem Hauch von Kräuseln. Er begann einen tiefen Gesang in einem Sing-Sang-Rhythmus. Ich musste mich kurz zusammenreißen, um nicht lauthals loszulachen. Während er sang, warf Chris ein Bündel getrockneter Kräuter in die Metallschale. Schwerer, beißend gelber Rauch stieg auf und brannte uns in den Augen. »Uralte Geister«, sagte Chris, während wir ihn aufmerksam anstarrten. »Uralte Geister, hört uns, wir flehen euch an. Uralte Geister, hört unseren Ruf. Uralte Geister, antwortet uns. Uralte Geister, kommt zu uns. Uralte Geister, der Weg ist offen. Uralte Geister, nehmt dieses Opfer an und kommt zu uns.« Chris führte ein Skalpell, das keiner von uns vorher wahrgenommen hatte, über seine Handfläche. Liz schreckte schockiert zurück. Das Blut zischte, als es die Flammen in der Schale traf. »Oh Gott, Chris«, sagte Sophia. Er hob seine Hand und gab ihr sofort zu verstehen, dass sie ruhig sein solle. »Uralte Geister«, rief Chris, »hört uns, der Weg ist offen, antwortet uns.« Die Türklingel läutete. Wir sprangen alle erschrocken auf, auch Chris. Einen Moment blickten wir uns erst einmal nur gegenseitig an. Die Türklingel ertönte erneut. Durch die Tür hörten wir gedämpfte Stimmen.
»Süßes oder Saures?«
Sophia stöhnte auf und rollte mit den Augen. Die alten Geister sind hier und sie wollen Süßigkeiten. Ich dachte, du hättest das Licht auf der Veranda ausgemacht. Sie stand auf und ging zur Tür. Sie knipste das Verandalicht an und öffnete die Tür. Zwei kleine Kinder standen da. Beide wie Hexen gekleidet, mit spitzen Hüten und grünen Masken. Sie kicherten, hielten ihre Tüten weit offen in Richtung Sophia und riefen aus vollem Halse: Süßes oder Saures? Sophia sah sich nach der Süßigkeitenschale um und erblickte sie auf dem Küchentisch. Sie war leer, bis auf einige Verpackungen. Tut mir leid, Kinder, wir haben leider nichts Süßes mehr. Das bedeutet es, wenn das Licht auf der Veranda aus ist, wisst ihr? Die Kinder sahen sich einen Moment lang verlegen an. Können wir vielleicht einen Moment reinkommen? Meine Schwester muss dringend auf die Toilette. Sophia nickte und ging zur Seite, als zwei kleine spitze Hexenhüte vorbeischwankten. Als die kleinere der beiden auf die Toilette ging, stellte sich die größere neben Pete vor die Couch. Sie sagte nichts und war sehr still. Ich ertappte mich dabei, wie ich heimliche Blicke auf ihre Maske warf. Sie schien viel zu aufwendig für die Maske eines Kindes, und die schwarzen Löcher, die ihre Augen verdeckten, ließen diese überhaupt nicht erkennen. Kann sie dadurch überhaupt was sehen? Vom Flur, der zum Badezimmer führte, war auf einmal ein lauter Aufprall zu hören. Chris und ich sprangen auf und rannten los, um zu sehen, was passiert war. Das kleinere der beiden Kinder kniete am Eingang zum Flur. Es tut mir wirklich leid. Ich habe den Spiegel an der Wand zerbrochen. Mein Hut ist zu groß und er muss sich am Rahmen verfangen haben. Ich bin gestolpert. Ich kann so schlecht sehen, wohin ich gehe. Sie neigte ihren Kopf nach unten und begann leise zu weinen. Das ist nur ein alter, billiger Spiegel, sagte Chris. Er streckte seine Hand aus. Seine geschnittene Hand, dachte ich mir, ohne zu wissen warum. Und zog sie hoch. Es ist schon spät, deine Eltern müssen sich Sorgen machen. Ja, es ist fast Mitternacht, wir sollten jetzt gehen. Wir drehten uns um und sahen die ältere Schwester, die sich über den schlafenden Pete beugte, die grüne Maske dicht an sein Ohr gepresst. Hey, was machst du da? Fragte Liz. Sie stand auf und ging auf das Kind zu. Er schläft, sagte die größere Hexe und zuckte die Achseln. Ihre gummiartige, spitzgrüne Nase wackelte. Ich habe ihm gesagt, er solle süße Träume haben. Die beiden Kinder gingen, umklammerten ihre gut gefüllten Süßigkeitentüten und drängelten sich gegenseitig zur Seite, als sie den Bürgersteig entlang die Einfahrt verließen. Ich beobachtete sie noch einen Augenblick, während sie gingen, und als sie um die Ecke bogen, glaubte ich zu sehen, wie sie abwechselnd an der Hand der Kleineren leckten. Wir schalteten das Licht aus, verriegelten die Vordertür und zündeten einige Kerzen wieder an, die in der Zwischenzeit ausgegangen waren. Chris nahm sein Buch wieder in die Hand, als wir zu ihm in den Salzkreis zurückkehrten. »Alte Geister, hört uns«, rief er. »Uralte Geister, wir rufen euch. Uralte Geister, hört unseren Ruf. Uralte Geister, erhöret uns.« Die alte Standuhr begann zu ticken. Die erste von insgesamt 12 in diesem Haus. Chris streute noch mehr Salbe in die rotglühende Metallschüssel. »Uralte Geister, wir flehen euch an.« Eine Kerze erlosch. Sophia schnaubte und legte ihre Hand auf meine. Mein Herz schlug bis zum Anschlag. Dann merkte ich, dass sie nur versuchte, mir das Feuerzeug, mit dem ich herumgespielt hatte, aus der Hand zu nehmen. Sie zwinkerte mir zu und griff dann hinüber, um die Kerze anzuzünden. Eine weitere Kerze ging aus. Und noch eine. Der Raum war nun in eine derartige Dunkelheit getaucht, die nur durch das Flackern der Kohlen in der Metallschüssel durchbrochen wurde. »Okay«, sagte Chris, mit nur einem leichten Zittern in der Stimme. »Die alten Geister haben unseren Ruf gehört und geantwortet.« Er bewegte sich leicht und schloss die Kiste. Oben auf der Schachtel befand sich eine verzierte Einlage aus Buchstaben und Zahlen im Stil eines Ouija-Brettes. Chris zog eine kleine weiße Planschette aus seiner Hemdtasche hervor und gab uns zu verstehen, dass wir unsere Hände darauf legen sollen. Wir bewegten die Planschette auf dem Brett in kleinen, langsamen Kreisen. »Alte Geister, seid ihr hier bei uns?« Etwas stürzte in der Küche ab. Ich wollte aufstehen und Chris bat mich, es nicht zu tun. »Verlasst nicht den Kreis«, sagte er. »Bleibt innerhalb des Kreises, brecht niemals ab. Wenn du die Grenzen des Kreises nicht überschreitest, dann kann dir auch nichts passieren.« Wir legten unsere Hände wieder auf die Planschette. »Alte Geister, seid ihr hier bei uns?«, fragte Chris noch einmal. Die Planschette bewegte sich langsam in eine Ecke. »Ja.« Bretter knarrten in dem abgedunkelten Raum um uns herum. »Das ist zu unheimlich, Chris«, sagte Sophia. »Es fühlt sich an, als würde uns etwas beobachten. Es...« Sophia schaute nach unten. In dem zuckenden roten Schein der Flammen schien sich ein Schatten über Sophias Brust auszubreiten. Sie sah zu uns auf, öffnete den Mund, um zu sprechen, aber eine Flut von Schwärze strömte aus ihrem Mund und über ihr Kinn. Sie kippte nach vorne und stieß die Metallschale um. Die brennenden Kohlen verstreuten sich überall. »Sophia«, ich stürzte auf sie zu. Eine glühende Kohle verbrannte meine Hand, aber das war jetzt nebensächlich. Ich sah nur Sophias schönes Haar, es stand in Flammen. »Mach das Licht an«, schrie Chris im Stehen. Er stieß mich von Sophia weg, aus dem Kreis. Ich krabbelte auf allen Vieren. Ich konnte in der tiefschwarzen Dunkelheit nichts erkennen. Liz schrie, immer und immer wieder. Die Zimmerwand sollte nun eigentlich nur noch Zentimeter von mir entfernt sein, aber ich konnte sie nicht ertasten. Ich streckte verzweifelt die Hand aus. Meine Fingerspitzen fingen etwas. Den Ärmel eines Hemdes? Es zuckte weg. Da war mit einem Mal ein brennender Schmerz auf meinem Arm. Ich fiel flach hin und krümmte mich, die Wunde umklammernd. Blut tropfte durch den Ärmel meines Hemdes, das konnte ich ganz genau spüren. Ich hockte mich hin und versuchte etwas zu sehen, irgendetwas. Ich wandte mich wieder dem Kreis zu. Liz' Gesicht, ihr Mund formte ein O der Überraschung, zuckte nach hinten. Ihre aufgeschlitzte Kehle spritzte Blut durch den ganzen Raum. Es roch nach Kupfer. Ich drehte mich nach rechts, Arm ausgestreckt. Ich rannte. Meine Hand knallte mit Gewalt gegen eine Tür. Ich fiel wieder auf die Knie und kroch dann vorwärts. Meine Finger trafen auf den kalten Stahl des Kühlschranks. Ich schleuderte die Tür auf. Licht durchflutete die Küche. Ich kauerte mich in die Ecke und zitterte. Aus dem anderen Zimmer hörte ich einen zermürbenden Schrei. »Chris!« Ich riss eine schwere gusseiserne Bratpfanne vom Herd. Mit der schweren Pfanne in der Hand stellte ich mich an die eine Seite der Tür. Im Ellbogen meines Hemdes tröpfelte noch immer das Blut in eine Lache. Ich hörte das langsame Gleiten von Schritten. Ich atmete so leise, es in meiner Aufregung nur ging. Ich war wie gelähmt. Dann sah ich im Augenwinkel das große Fleischermesser im Licht aufblitzen. Ich schwang die Pfanne so heftig ich nur konnte. Meine Lippen formten ein böses Grinsen und ich grunzte ein unfreiwilliges »Ha!« Der Rand der gusseisernen Pfanne traf Pete mitten im Gesicht. Er ging zu Boden. Ich schwang die schwere Pfanne hin und her und schlug so lange auf seinen Kopf ein, bis dieser als solches nicht mehr zu erkennen war. Bis sein Körper aufhörte zu zucken. Immer noch die Pfanne umklammernd rannte ich zur Haustür. Ich brauchte eine Ewigkeit, um die Haustüre zu erreichen. Die Haustür kann nicht weiter als 5 Meter entfernt gewesen sein. Es fühlte sich an wie Hunderte. Als ich stolperte und die letzten Meter zur Tür kroch, flüsterte etwas mir schreckliche Dinge zu. Jemand lachte mich aus und verspottete mich. Ich sah, wie schummrige Gestalten davonflogen, während ich mit meinen Augen gespannt den Angreifer suchte. Dann stürzte etwas auf mich ein und fing an, mit heißen Klauen an meinen Beinen zu reißen. Ich schlug blind mit der Bratpfanne in der Dunkelheit um mich, aber hörte weiter nur das hämische Lachen. Als ich die Haustüre endlich erreichte, war diese verschlossen. Ich zerschlug die antiken Glasmalereien im Holzrahmen mit einem Schlag, kletterte durch sie hindurch und zerfetzte dabei meine Hände, Arme und Beine noch viel mehr. Im offiziellen Polizeibericht heißt es, dass ein gewisser Peter McCaulty, 19 Jahre alt, männlich, mehrere Vorstrafen, einschließlich Vandalismus und Drogenbesitz, unter dem Einfluss einer großen Menge illegaler Substanzen stand, einen psychotischen Zusammenbruch erlitt und mehrere Menschen tötete. Ursprünglich war ich Verdächtiger Nummer 1 gewesen. Ein Polizeibeamter fand mich mitten auf der Straße, blutüberströmt, blutend aus Dutzenden von Schnitten, die Faust fest um eine gusseiserne Pfanne geballt. Die Polizei nahm meine Geschichte nicht ernst und stempelte uns schnell ab. Ein paar junge Erwachsene, die sich an Halloween treffen, Drogen konsumieren und darauf nicht klarkommen, die dann ein satanistisches Ritual abhalten, noch mehr durchdrehen und gegenseitig auf sich losgehen. Ich wurde für 2 Wochen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Erst nach meiner Entlassung erfuhr ich, dass die Polizei nur 3 Leichen geborgen hatte, nicht 4. Sie fanden weder Chris noch irgendeine Spur von ihm. Ich bin nie wieder in dieses Haus zurückgekehrt. Ich denke jede Nacht daran, dorthin zurückzugehen. Ich nehme meine Medikamente ein. Medikamente, die mich meistens vergessen lassen und unterdrücke das Flüstern, das ich in diesen langen schwarzen Stunden vor Sonnenaufgang immer noch in meinem Ohr höre. Aber manchmal dringt es trotzdem zu mir durch. Jedes Jahr, wenn Halloween naht, werden die Stimmen lauter, auch wenn ich meine Dosis erhöhe. Sie erzählen mir schreckliche Dinge. Sie sagen mir, dass es meine Schuld war, dass Pete jetzt tot ist. Und sie sagen mir auch, dass ich derjenige mit dem Messer war. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon für heute. Sage bis morgen und vielen Dank an den Autor dieser Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch genauso sehr gegruselt wie mich und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Bis morgen. Tschüss.